Es gibt Menschen, die haben Angst vor Begegnung. Die meiden Begegnungen mit anderen Menschen oder reduzieren sie auf das Allernötigste. Haben sich in einem ziemlich isolierten Leben eingerichtet. Warum? Wie kommt es, dass Menschen ihre Türen voreinander verschließen und auch ihre Herzen? Woran liegt es, dass viele Leute zunehmend lieber anonym miteinander kommunizieren, digital in sogenannten sozialen Netzwerken? Die können auch ganz schön asozial sein, diese Netzwerke, meine ich. Und keine wirklichen Beziehungen eingehen. Woran liegt es, dass Menschen sich zunehmend schwer tun, Beziehungen zu leben, sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen, sich anzuvertrauen? Alle 30 Sekunden verlieben sich zwei Menschen in Deutschland, lese ich auf großen Werbetafeln von Parship.de. Und zugleich wächst die Zahl der Single-Haushalte beständig. In welchem Zeitintervall werden in Deutschland eigentlich Ehen geschieden? Dabei kommen die ganzen zerbrochenen Beziehungen in der Statistik gar nicht vor, wo zuvor gar nicht geheiratet wurde. Aus Angst vor den Folgen einer Scheidung vielleicht? Um jederzeit aussteigen zu können, wenn es zu eng wird? Wenn ich verletzt werde oder vereinnahmt? Als ob Zerbruch ohne Trauschein weniger schmerzhaft wäre. Andererseits stimmt doch aber, dass Menschen sich tragfähige und langfristige Beziehungen wünschen. Auch junge Menschen heute wünschen sich den Partner fürs Leben, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht sind sie heute etwas desillusionierter als früher, um nicht zu sagen realistischer. Der Evangelist Johannes erzählt in der eben gehörten und gesehenen Geschichte von einer Frau und ihren Beziehungskisten. Während der Otto-Normal-Wasserverbraucher damals im Orient morgens und abends zum Brunnen läuft, um Wasser zu holen, schleppt sich diese Frau ausgerechnet in der größten Mittagshitze zum Brunnen. Man möchte meinen, sie tut das, um das Wasser auf dem Rückweg in der Sonne gleich abzukochen. Aber nein, sie tut es, um ja niemand zu begegnen. Und die Chance, keinen zu begegnen, ist um diese Zeit außerordentlich groß. Denn so bescheuert ist sonst keiner und stellt sich in der größten Mittagshitze rund 20 Kilo Wasser auf den Kopf, um damit kilometerweit durch die Steppe zu krauchen. Aber was tut Mann oder Frau nicht alles? Und was nimmt man nicht alles in Kauf, nur um niemanden begegnen zu müssen, auch wenn man es im Grunde selbst für bescheuert hält, falls man noch darüber nachdenkt? Die Frau also torkelt mehr auf den Brunnen zu, als dass sie läuft, und zu ihrem Entsetzen stellt sie fest, da sitzt bereits einer. Jetzt um diese Zeit spinnt der? Um diese Zeit kommt doch sonst niemand. Um diese Zeit gehört ihr der Brunnen eigentlich ganz allein. Sie muss sich in etwa so gefühlt haben wie jemand, die jeden Morgen mit dem gleichen Bus zur Arbeit fährt, jeden Morgen die gleichen Gesichter, jeden Morgen setzt sich jeder auf den gleichen Platz. Alle wissen das. Jeden Morgen ist das so. Und doch plötzlich an einem Morgen kommt sie in den Bus und ihr Platz ist besetzt. Das geht gar nicht. Kann einem auch in der Gemeinde passieren. Oder stell dir vor, du sitzt im Café allein und du genießt das sogar, allein im Café zu sitzen. Und dann kommt jemand und setzt sich an deinen Tisch, obwohl noch 5 andere Tische frei sind. Geht gar nicht. Unverschämt. Ohne zu fragen. Was tun? Das darf doch nicht wahr sein. Da ist mir einer zu nahe getreten. Da hat einer gegen die unausgesprochenen Regeln verstoßen. Was tun? Das fragt sich wohl auch diese Frau. Aber sie verhält sich so, wie wir uns in solchen Situationen meistens auch verhalten. Sie tut so, als würde sie das überhaupt nicht ärgern. Sie tut so, als wäre dieser jemand einfach gar nicht da. Sie stellt ihren Krug ab, nimmt den ledernen Schöpfeimer und lässt ihn in das kühle Nass hinunter. Und still und heimlich grämt sie sich, weil da dieser jemand sitzt, der sie ja aus genannten Gründen für ziemlich bescheuert halten muss. Und wer macht sich schon gern zum Deppen? Dabei ist doch der ganze Grund, warum sie sich mittags zum Brunnen quält, genau der, dass sie längst der Depp ist. Alle halten sie für bescheuert, für unfähig, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Sie gilt als Versagerin, als schlechter Mensch. Zu oft hat sie mitbekommen, wie sich die Leute hinter ihr die Mäuler zerreißen, wenn sie über den Marktplatz geht oder eben zum Brunnen. Und dahinter wiederum steht ihre Erfahrung, zu oft ist sie enttäuscht worden vom Mann ihres Lebens. Verletzt, versetzt, rausgeflogen, sodass sie lieber beziehungslos und isoliert lebt und sämtliche Strapazen auf sich nimmt, als weiterhin diesen Beziehungen ausgesetzt zu sein, den oberflächlichen wie den übergriffigen. Dabei war sie einst Beziehungen eingegangen, ganz unbedarft anfangs. Aber wohin hat sie das gebracht? Was war vielleicht ihr Anteil? Was hat sie falsch gemacht? Beziehungen machen verletzlich. Das war ihre Lektion der letzten Jahre. Und wie schützt man sich vor Verletzungen? Indem man Beziehungen aus dem Weg geht. Vermeidung. Entweder Vermeidung von Beziehungen oder auch Vermeidungsstrategie in Beziehungen. Geht auch. Ich kann mein ganzes Leben mit Vermeidungsstrategien ummauern, um mich zu schützen. Aber diese Mauer gleicht im Grunde einer Friedhofsmauer. Ich kann mich auch Gott gegenüber verschließen, weil ich mich auch von ihm verletzt fühle, weil er nicht da war, als ich ihn brauchte, mein Gebet nicht erhört hat, mich nicht bewahrt hat, als ich in Gefahr geriet. Oder einfach, weil ich nicht glauben kann, dass er mich liebt, mich, den niemand wirklich mag, mich, der ich mich selbst nicht ausstehen kann. Während die Frau den gefüllten Eimer hochzieht, wird sie plötzlich aus ihrer Gedankenwelt gerissen. Gib mir zu trinken, bittet der andere. Was war das? Denn längst hatte sie registriert, was das für einer ist und war zu der Überzeugung gelangt, von dem werde ich mit Sicherheit in Ruhe gelassen. Denn erstens ist er ein Jude und sie eine Samariterin, die reden nicht miteinander. Zweitens ist er ein Mann, sie eine Frau, sie kennen sich nicht, also reden sie nicht miteinander. Und drittens ist er ein Rabbi, also ein jüdischer Lehrer, und er redet schon gar nicht mit so einer Fremden und noch dazu mehr oder weniger so unreinen und halben Ausländerinnen, die reden nicht miteinander. So ist sie einigermaßen überrascht. Sie gerät so aus der Fassung, dass sie ganz vergisst, dass sie eigentlich jeder Begegnung aus dem Weg gehen wollte. Sie hätte ja wortlos dieser Bitte nachkommen können oder einfach ignorieren. Aber das tut sie nicht. Und auf den Mund gefallen ist sie offensichtlich auch nicht, denn sie kontert geschickt. Wie? Du bittest mich, um etwas zu trinken? Du als Jude von einer samaritischen Frau? Das darfst du doch gar nicht. Du darfst ja gar nicht aus meinem Becherchen trinken. Das ist ja unrein aus eurer Sicht. Sehr geschickt gekontert. Damit kann sie, denkt sie jedenfalls, die ganze Sache abwenden und das Gespräch beenden. Allerdings, man kann sich täuschen, Frau auch. Der Fremde lässt nicht locker, verwickelt sie ins Gespräch. Sie dagegen, sie bemüht sich, das Gespräch sehr allgemein zu halten, ja nicht persönlich werden. Sie redet über das Wasser und den Brunnen, Und auch bei den religiösen Fragen, auf die das Gespräch kommt, versteckt sie sich hinter allgemeinen Richtigkeiten und interessanten Fragen. So wie wir in solchen Fällen über das Wetter reden, den verregneten oder trockenen Sommer, über Fußball oder die neugierigen Nachbarn. Bis zuletzt merkt sie überhaupt nicht, dass es dem anderen wirklich um sie geht. Dass er sie längst durchschaut hat, ihre Ängste sieht, ihr Versagen, ihre Verletzungen und dass er sie wieder heil machen möchte. Während er von lebendigem Wasser spricht, das er ihr geben will, von ganz neuer Lebensqualität, von wirklichem Leben, das ewig hält und Beziehungen heilt, dreht sie sich in den Kreisläufen ihrer Abwehrmechanismen, diskutiert mit ihm über die Urheberrechte des Brunnens. Erst als der Fremde, aus der Erzählebene wissen wir es längst, es ist Jesus, also erst als Jesus sie auffordert, ihren Mann zu holen, da wacht sie auf. Jetzt begreift sie, worauf es hinausläuft. Und wieder kontert sie geschickt: Ich habe keinen Mann. Das sagt sie, um das Ganze abzubiegen. Und dann passiert das, was diese Frau umhaut. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Jesus redet nicht um den heißen Brei herum. Er konfrontiert sie zielgerade mit ihrer eigenen Not, mit ihrer ausweglosen Lage, die sie ja zu diesem bescheuerten Lebensstil zwingt. Er spiegelt ihr ihre Not, die sie vom Leben abschneidet. Vom ganz alltäglichen Leben und natürlich auch von einem intakten Leben mit Gott und den Menschen. Jesus ist dabei, mitten dabei, die Emigration dieser Frau zu beenden. Und in diesem Moment merkt sie und beginnt zu begreifen: Da bin ich einem begegnet, der mich durch und durch kennt, der meine ganzen Geschichten weiß, für die ich so verachtet werde und an denen ich selbst so leide, für die ich mich schäme, und der verachtet mich nicht. Der redet mit mir und der hört mir zu. Da ist einer, der mich und meine Verletzungen ernst nimmt, der weder sagt, hab dich nicht so, noch selber schuld. Da ist einer, der mich so akzeptiert, wie ich bin und wie es um mein Leben steht und der wirklich interessiert ist an mir. So interessiert, dass er alle Schranken durchbricht, die sich Menschen so ausgedacht haben, um Beziehungen zu vermeiden. Und damit macht er sich selber angreifbar. Denn das, was Jesus bei dieser Frau sieht und was ihm wehtut, was ihm schmerzt, das wird ihn selber treffen. Denn er hat, oder das hat er um ihretwillen und um meinetwillen auf sich genommen. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieses alte Prophetenwort aus Jesaja, das hat die christliche Gemeinde von Anfang an auf Jesus bezogen, nämlich mit Jesus, den Gekreuzigten, mit Jesus, der am Kreuz hängt. Denn dort hing er von Gott und Menschen verlassen. Dort hat er alle Schuld, alle Unversöhnlichkeit, allen Unfrieden und alle Verletzungen stellvertretend getragen, damit keiner von uns jemand anderem mehr etwas nachtragen muss. Unter dem Kreuz Jesu dürfen wir heil werden. Mit Jesus dürfen wir unser Leben anschauen, so wie es ist. Da müssen wir nichts beschönigen, da müssen wir nicht ablenken, da brauchen wir nichts vermeiden und wir brauchen auch keine fromme Fassade. Jesus setzt sich einfach mit uns an den Brunnenrand unseres Lebens und schaut mit uns in die Tiefe oder auch in die Untiefen. Nicht, weil er gern an unseren Wunden herumbohrt, vielmehr, weil oberflächlicher Smalltalk, oberflächliche Religiosität nichts hilft. Unser Leben muss von innen heraus heil werden, von der Wurzel her. Und eigentlich will ja Jesus etwas von dieser Frau, weil er etwas für sie will. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben, vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die Frau beginnt zu ahnen, das ist hier nicht irgendjemand. Hier ist einer, der die Sehnsucht nach echtem Leben und heilen Beziehungen in mir geweckt hat und der ist der Einzige, der mir helfen kann, der meinen Durst nach Leben kennt und der den stillt. Und das haut sie um, das verändert sie. Sie lässt ihren Krug stehen und rennt in die Stadt zurück. Und plötzlich, sie traut sich selbst nicht recht, findet sie sich auf dem Markt wieder, mit Leuten im Gespräch, mit Leuten im Gespräch. Sie spricht mit den Menschen, denen sie eben noch aus dem Weg gegangen ist. Mit einem Mal ist das Eis gebrochen oder geschmolzen. Und sie erzählt den Leuten von dem Mann da draußen am Brunnen, der ihr alles gesagt hat, was sie getan hat. Aha, nicht nur, was ihr passiert ist, und das war eine Menge, sondern was sie getan hat. Allein das ist schon ein wesentlicher Schritt der Heilung, wenn ich nicht mehr nur das sehe, was mir widerfahren ist, sondern sehen lerne, was ich getan habe. Das heißt, wenn ich meine Opferrolle verlasse. Diese Frau kann mit einem Mal über die Dinge reden, die sie eigentlich so verletzbar machen. Sie kann das, weil in ihr schon was passiert ist, weil sie Heilung erfahren hat. Sie merkt, Jesus hat bereits dieses lebendige, heilende Wasser gegeben und sie hat begriffen, dieses Wasser, das ist er letztlich selbst. Und nun bricht es wie eine Quelle aus ihr hervor und das steckt an. Tatsächlich gewinnt sie Leute, die ihr zum Brunnen folgen, mitten am Tag, wo kein vernünftiger Mensch diesen Weg geht. Und auch diese Menschen begegnen Jesus und werden verändert. Sie bitten Jesus zu bleiben. Und es war mindestens ungewöhnlich, denn eigentlich stieß ein Jude wie Jesus auf Ablehnung bei diesen Leuten und auf verschlossene Türen. Diese Leute laden Jesus jetzt ein. Stellt sich die Frage, ob das immer so funktioniert oder ob das nicht einfach eine nette Geschichte ist mit einem Happy End. Aber bei mir sieht es doch ganz anders aus. Oder wie ist das, wenn jemand von außen uns Christen genauer betrachtet, dann wird er doch, oder sie, wird er oder sie früher oder später feststellen, wie viele verzwickte Beziehungskisten und wie viel Beziehungsunfähigkeit es auch bei uns gibt. Offensichtlich haut da was nicht hin. Aber mit einem sollten wir oder dürfen wir auch immer rechnen, und das wünsche ich uns auch, nämlich, dass Jesus auf einmal ganz unverhofft an unserem Brunnenrand aufkreuzt, in unserem Leben, und sich an den Brunnenrand unserer Untiefen setzt und mit uns dieses Loch und diese gähnende Leere anschaut, die wir so sorgsam zugedeckt hatten, so aufwendig überspielt. Jesus, der uns mit seinen Fragen und Anfragen herausfordert, weil er Gutes für uns bereithält. Jesus, der die Hindernisse überwindet, um uns zu erreichen, hinter unserer harten Schale, hinter unserem Panzer, den wir uns manchmal angelegt haben. Und der uns zu einer ehrlichen Beziehung mit uns selbst und mit sich einlädt. Ehrlichkeit, das ist das Stichwort. Wir können natürlich weiter heile Welt spielen. Und wenn es noch so absurd wirkt, wie jener Wassermarsch in der Mittagshitze. Wir können uns weiterhin durch Vermeidungsstrategien einmauern, hinter Smalltalk unsere Einsamkeit verstecken und uns mit tausenden Unterhaltungs- und Ablenkungsprogrammen betäuben. Oder wir werden ehrlich zu uns selbst, ehrlich in unserer Beziehung zu Gott und Menschen, so wie es jetzt ist. Und wenn wir, wie diese Frau, in dieser Ehrlichkeit Jesus in unser Leben einlassen, dann wird das nicht oberflächlich bleiben. Dann machen wir uns tatsächlich verletzlich. Beziehungsweise unsere Verletzungen werden wieder sichtbar. Unsere Abgründe treten zutage. Aber erst an diesem Punkt beginnt wirkliche Beziehung. Heilung beginnt am wunden Punkt. Billiger geht's nicht. Am wunden Punkt wird Vergebung möglich. Am wunden Punkt wird unsere Gottesbeziehung heil. Und am wunden Punkt werden auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen heil. Am wunden Punkt werden wir wieder beziehungsfähig. Billiger geht's nicht. Am wunden Punkt beginnt das Leben neu. Am wunden Punkt wird unser Lebensdurst gestillt. Deswegen liegt in Jesu Wunden, an seinem wunden Punkt, unser Heil. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Amen.